NZZ-Akzent. Samstagabend ist Fernsehabend in der geschlossenen Abteilung des Maßnahmenzentrums Uetikon, einer Strafanstalt für junge Männer. Die Fenster des Aufenthaltsraums sind aus Sicherheitsglas und obendrein noch vergittert. Am Samstag dürfen die Insassen ab 18 Uhr schon Fernsehen und das Programm selbst wählen. Allerdings nur Filme, die auch Kinder unter 12 sehen dürften, obwohl sie selber Mitte 20 sind. Ziemlich strenge Regeln, Florin.
Ja, das stimmt. Und unter der Woche, da sind sie noch strenger, diese Regeln. Da dürfen diese jungen Männer nämlich nur eine halbe Stunde Fernsehen schauen und dann darf auch nur die Tagesschau laufen.
Okay.
Deshalb ist dieser Samstag so speziell für diese jungen Männer. Da können sie nämlich mal zumindest für 2 Stunden Actionfilme schauen oder Thriller schauen mit dieser Altersangabe, die du erwähnt hast. Mhm. Es gibt dann aber trotzdem ein kleines Problem noch. Die Filme, die dauern alle ein bisschen zu lange. Also Punkt 8 Uhr müssen diese Männer nämlich wieder in ihrer Zelle sein. Da schließen sich die Türen automatisch. Das heißt, sie sehen den Schluss gar nie dieser Filme. Und das hat so ein bisschen was Symbolhaftes für diesen Ort. Die Männer wissen nicht, wer jetzt gewonnen hat, das Böse oder das Gute. Und mit diesem Gefühl müssen sie jeden Samstagabend wieder in ihre Zelle zurück.
Junge Männer zwischen 15 und 24 begehen überall auf der Welt die meisten Gewaltverbrechen. Im Maßnahmenzentrum Uetikon werden junge Straftäter engmaschig betreut, um sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Ob die Maßnahmen auch wirken, erzählt NZZ-Folio-Redaktor Florin Klalüner. Ich bin Jenny Rieger. Florin, du warst da in dieser Strafanstalt zu Besuch. Wie waren denn deine Eindrücke? Was ist das für ein Ort?
Ich war zusammen mit meiner Kollegin Barbara Klingbacher dort. Wir waren während ein paar Wochen immer wieder zu Besuch. Und wenn man da von außen her auf das Zentrum zuläuft, hat man das Gefühl, man begehe ein kleines Dorf. Also da hat es Scheunen und Pferde und eine kleine Autogarage. Das sieht eigentlich ziemlich idyllisch aus. Aber je näher man kommt, dann merkt man schon, ach, das ist ein besonderer Ort. Plötzlich sieht man hohe Zäune und Stacheldraht. Und wenn man dann reingeht, dann hat man das Gefühl, oh nein, also hier bin ich wirklich in einem Gefängnis. Also da hat es dann schwere Türen, so mit Sichtluken und so ein bisschen graue Gänge. Also da sieht es so aus, wie man sich ein Gefängnis eigentlich vorstellt.
Inwiefern unterscheidet sich dieser Ort denn von einem Gefängnis?
Der große Unterschied ist, dass diese jungen Männer, die hier sind, die verbüßen eine sogenannte Maßnahme. Also der Ort ist auch ein Maßnahmenzentrum. Das ist jetzt alles ein bisschen juristisch und kompliziert, aber einfach gesagt ist, man kann junge Männer in diesem Alter zu einer sogenannten Maßnahme verurteilen. Das ist etwas anderes als eigentlich eine Strafe. Eine Strafe, die ist quasi rückwärts gewandt. Da schaut man, dass jemand Sühne leisten muss für das, was er gemacht hat. Und eine Maßnahme, die schaut in die Zukunft. Sie soll verhindern, dass jemand nochmals etwas Schlimmes tut und nicht mehr straffällig wird. Das ist eigentlich der große Unterschied zwischen Gefängnis und dieser Anstalt dort.
Du hast in dieser Anstalt auch Insassen getroffen oder Klienten nennt man sie, glaube ich. Was haben die so erzählt? Wie sieht der Alltag dort so aus?
Wir haben 3 Männer begleitet, Barbara und ich, und haben die immer wieder mal getroffen in ihren Zellen, aber auch die arbeiten dort. Das heißt, diese jungen Männer, die machen auch eine Lehre. Das ist ein Teil, eigentlich ein wichtiger Teil des Konzepts, das sie dort haben. Aber sonst muss ich schon sagen, dass wenn man da in der Zelle zum Beispiel mit diesen jungen Leuten zusammensitzt, dann sitzt man in einer Gefängniszelle. Also die ist ganz klein, 12 Quadratmeter, das ist, glaube ich, so groß wie ein Parkplatz. Normiertes Mobiliar, also da hat es einen Tisch, Schrank, Bett, das war's. Irgendwo in der Ecke steht ein Klo. Also das ist schon ziemlich ungemütlich, gibt keinen Fernseher. Das ist was ganz Besonderes, weil diese jungen Männer eigentlich das Erste, was sie die meisten sagen, ist, wo ist denn hier der Fernseher? Das gibt es nicht.
In einem normalen Gefängnis gäbe es das, in den Zellen.
Genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, warum viele finden, das ist wahnsinnig streng hier. Es geht jetzt nicht nur unbedingt um den Fernseher allein, aber die jungen Männer hier, die werden eigentlich nie in Ruhe gelassen. Die sagen mir auch immer wieder, also im normalen Gefängnis, da hätte ich einfach den ganzen Tag mich ins Bett legen können und Fernseher schauen können. Mhm. Das können sie hier nicht. Sie müssen Therapien machen, sie müssen eine Lehre beginnen. Sie werden eigentlich die ganze Zeit auf Trab gehalten.
Wer waren denn die Männer, denen du da begegnet bist? Wie sind die da gelandet?
Ja, am meisten hatte ich zu tun mit einem jungen Mann, der heißt Ali, der ist 27. Wenn man so zurückrechnet, hat er etwa ein Fünftel seines Lebens im Gefängnis verbracht. Mhm. Er ist jetzt auch knapp 3 Jahre in diesem Maßnahmenzentrum in Witikon. Und er selber hat mal gesagt, ja, ich habe halt in meinem Leben ganz viel kleinen Scheiß gemacht und zweimal halt auch einen großen Scheiß. Mhm. Und diese zweimal, da hat er 2 bewaffnete Raubüberfälle begangen und die waren schon ziemlich heftig. Also da sind Messer im Spiel, da ist Drohung im Spiel, da ist Diebstahl im Spiel, also alles, was man sich so vorstellen kann.
Und ist Ali jetzt ein typischer Fall?
Ich würde sagen, Ali ist ein sehr typischer Fall, ja. Also aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist er jemand, der ein Gewalttäter ist. Das sind 3/4 der jungen Männer, die dort sind wirklich Gewalttäter. Das sind keine Ladendiebe, die dort untergebracht werden, sondern es sind wirklich ziemlich schwierige Fälle. Soviel ich weiß, 5% der schwierigsten Fälle landen alle dort in diesem Maßnahmenzentrum. Mhm. Also einerseits ist er ein typischer Fall, weil er ein Gewalttäter ist. Andererseits spricht aber auch seine Biografie dafür, dass er ziemlich typisch ist. Also er kommt aus schwierigen, sagen wir mal, Familienverhältnissen. Er kam mit 6 Jahren aus Afrika mit seiner Mutter hierher, ohne Vater. Dann gab es relativ schnell Probleme in der Schule, ist von der Schule verwiesen worden. Mit 10 kam er erstmals auf einen Bauernhof im Emmental. Und dann ging eine Heimkarriere los, also von unterschiedlichsten Einrichtungen, von einer zur anderen, nirgendwo kamen sie mit ihm klar. Mit 17 hat er dann seine Lehre abgebrochen als Schuhverkäufer und irgendwie ist er quasi von Tag zu Tag weiter in die Kriminalität dann abgeschlittert.
Also es gibt so gewisse Risikofaktoren.
Genau. Was auch ein Risikofaktor bei ihm sicher ist und für viele, das gilt für viele Männer in diesem Zentrum, ist exzessiver Drogenkonsum. Also das gilt auch für Ali, der Alkohol, Cannabis, Kokain sehr, sehr exzessiv konsumiert hat.
Okay, jetzt sind ja diese Männer in dieser Anstalt, um irgendwann wieder hoffentlich in die Gesellschaft eingegliedert werden zu können. Du hast schon gesagt, die haben ein ziemlich volles Programm, das helfen soll, das zu erreichen. Kannst du diese Maßnahmen noch mal ein bisschen genauer beschreiben?
Ich glaube, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ein Trainingslager, um erwachsen zu werden. Das klingt jetzt ein bisschen harmlos, aber es ist schon mehr als das. Es gibt eigentlich 3 Säulen, auf denen das ganze Konzept basiert. Die müssen Therapie machen, das ist alles nicht freiwillig. Es gibt Gruppentherapie, Einzeltherapie. Sie müssen eine Lehre machen, das ist auch nicht freiwillig. Und sie werden pädagogisch betreut, also die ganze Zeit. Also die werden rund um die Uhr quasi beschäftigt und man sagt so ein bisschen nacherzogen, die müssen nachreifen. Eigentlich hätte dieser Prozess bei diesen jungen Männern schon viel früher stattfinden müssen und jetzt sind sie ein bisschen quasi im Rückstand und das versucht man jetzt mit verschiedenen Maßnahmen aufzuholen.
Wenn du sagst, sie werden pädagogisch betreut, was muss ich mir darunter vorstellen?
Das heißt im Prinzip eine Art Unterricht, wo man sich seines Delikts bewusst werden muss. Was habe ich da überhaupt angestellt? Das wissen viele gar nicht genau, beziehungsweise sie verdrängen es oder wollen es auch nicht so genau wissen. Und zum Teil sind es auch ganz interessante Therapieformen, wo man vielleicht ein bisschen darüber lächeln mag, die Yoga-Therapie, Tiertherapie, Kunsttherapie. Und man hat uns dann gesagt, es geht einfach darum, dort einen Weg zu finden, seinem Delikt näher zu kommen, wenn einem die Sprache fehlt. Also wenn man eine normale, in Anführungszeichen, Therapie nicht in der Lage ist zu machen, dann muss man andere Formen finden, um irgendwie in die Nähe dieses Delikts zu kommen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
Ja. Nach diesen Gesprächen, die du hattest mit einigen dieser jungen Männer, hattest du das Gefühl, dass das auch greift? Also die checken jetzt quasi, was sie getan haben?
Es ist lustig, bei diesen 3 Männern ist es sehr unterschiedlich, habe ich. Das ist jetzt mein sehr subjektiver Eindruck. Ich habe das Gefühl, bei 2, da ist tatsächlich ganz, ganz viel passiert. Die sagt mir auch, ich habe hier die Hosen runtergelassen. Und das ist eigentlich etwas, das ich überhaupt nicht gern tue, aber ich musste. Und bei anderen, da hat man eher das Gefühl, es sei noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Also auch bei Ali beispielsweise, von dem wir vorher gesprochen haben, der weiß genau, man darf keine Handys haben im Maßnahmenzentrum. Und hat sich dann natürlich trotzdem eines organisiert, natürlich alles illegalerweise. Und er wusste, ah, da muss ich 20 Franken zahlen, wenn sie mich erwischen. Und das ist ihm völlig egal.
Also nicht besonders einsichtig.
Nicht sehr einsichtig.
Und auch nicht so richtig kooperativ, was die Maßnahmen angeht.
Ja, man kann es ein bisschen so sagen,
Jetzt hast du ja gesagt, eine dieser Säulen, der Maßnahmensäulen quasi, ist, dass die Klienten eine Lehre machen müssen. Was gibt es da zum Beispiel im Angebot?
Der Ali beispielsweise, der macht jetzt eine Lehre als Koch. Das ist offenbar eine der beliebtesten Lehren, die sie gerne machen, glaube ich, neben der Automechanikerlehre. Schreinerei gibt es, es gibt Metallbau. Es sind alles sehr handwerklich ausgerichtete Berufe. Es gibt insgesamt auf diesem Areal 9 Betriebe, wo man verschiedene Lehren machen kann.
Direkt auf dem Gelände.
Genau.
diese ganzen Maßnahmenpakete, die klingen jetzt recht aufwendig.
Mhm. Das ist auch so. Also aufwendig in verschiedenster Hinsicht. Mhm. Also ich würde sagen, es ist personell aufwendig. Also wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, arbeiten ungefähr 115 Leute. Es ist aber auch in anderer Hinsicht sehr aufwendig, nämlich finanziell. Diese Maßnahmen, die sind sehr, sehr teuer. Ein Tag in der geschlossenen Abteilung kostet 871 Franken. Mhm. In einem, in Anführungszeichen, normalen Gefängnis kostet es 331 Franken.
Mhm. Ein Riesenunterschied.
Ein Riesenunterschied. Man kann auch sagen, ja, es ist halt quasi Therapie und Besserung ist teurer als reine Bestrafung.
Ja.
Und am Ende, man kann es einem ungefähr ausrechnen, am Ende, bevor jemand dann wieder entlassen wird, kostet er ungefähr 1 Million Franken.
Mhm. Florin, jetzt haben wir schon gehört, in diesem Maßnahmenzentrum Witikon, da werden junge Straftäter untergebracht, die dort nicht nur eine Freiheitsstrafe absitzen, sondern auch Therapien besuchen, eine Lehre machen. Das Ganze ist natürlich ziemlich kostspielig. Da stellt sich schon auch ein bisschen die Frage, lohnt sich das, oder?
Genau, das ist am Ende ist das die Gretchenfrage, machen wir das wirklich und lohnt sich das? Es ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt keine Zahlen, keine verlässlichen oder vor allem keine neuen Zahlen, die jetzt genau beweisen würden, ob sich das lohnt oder nicht.
Mhm.
Im Maßnahmenzentrum sagen sie, es gibt so eine Faustregel und die heißt ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel.
Mhm.
Ein Drittel der Entlassenen wird wieder rückfällig mit einem wirklich schweren Delikt. Ein Drittel kommt wieder zurück mit einem Bagatelldelikt und ein Drittel schafft es ganz und kommt nie mehr in Berührung mit mhm. kriminellen Machenschaften.
Ist das denn eine gute Quote? Also jetzt vielleicht so verglichen mit dem regulären Strafvollzug?
Ich würde sagen, es ist vergleichbar mit dem regulären Strafvollzug. Aber es gibt so eine ökonomische Komponente. Studien in der Schweiz haben mal belegt, dass wenn man es nur schon schafft, um 5% die Rückfallgefahr zu vermindern, dass es sich ökonomisch zumindest schon gelohnt hat. Also insofern ja, obwohl man immer noch finden muss, ja, wenn man denkt, über 33% werden wieder rückfällig, das ist schon eine hohe Zahl. Also es gibt auch in diesem Zusammenhang eine recht politisch heikle Frage und das bezieht sich auf die Ausschaffungen, die sehr häufig mhm. vorkommen. Also man kann sich vorstellen, etwa die Hälfte der Insassen in Witikon hat einen Migrationshintergrund und von diesen wiederum, da läuft bei 80% ein Ausschaffungsverfahren.
Mhm. Mhm.
Das heißt, die Chance, dass du am Tag, wo du aus dem Maßnahmenzentrum rauskommst, ins nächste Flugzeug gesetzt wird und in dein Heimatland zurückgeführt mhm. wird, ist sehr, sehr groß.
Ja, also das heißt, die werden quasi therapiert und hoffentlich wieder gesellschaftsfähig gemacht in dieser Einrichtung und danach direkt ab raus aus der Schweiz.
Genau.
Ja.
Und das ist, die wissen das auch im Maßnahmenzentrum, dass das ein politisches Problem mhm. ist, aber es ist so gewollt, also es ist politisch so gewollt.
Mhm.
Und sie argumentieren dann so, dass sie sagen, ja, diese jungen Männer, die können ja vielleicht nach ein paar Jahren dann auch wieder zurückkommen.
Mhm.
Nachdem sie vielleicht ein 7-jähriges Landesverbot oder Einreiseverbot gehabt haben, könnten sie wieder zurückkommen. Und dann sei es doch gut, wenn sie quasi wieder sozialisiert worden wären. Aber sie wissen genau, also es ist schon ziemlich schwierig zu erklären, wieso dass die Schweiz jetzt mhm. hier dann für andere Länder kostspielige Therapien
ja.
unternimmt.
Ja, ich meine, selbst wenn es nicht so wäre, oder, dann ist es ja trotzdem noch schwierig genug zu rechtfertigen, wahrscheinlich 1 Million Franken für einen jungen kriminellen Mann auszugeben.
Genau.
Gibt es irgendwie eine Erklärung dafür, dass jetzt gerade in diese jungen Straftäter in dieser Einrichtung so viele Ressourcen investiert werden?
Es gibt schon einen ziemlich einleuchtenden Grund und mhm. der kommt lustigerweise aus der Hirnforschung. Man weiß, um es ein bisschen vereinfacht zu sagen, dass gewisse Teile des Gehirns, die für Impulskontrolle, Emotionssteuerung zuständig sind, erst mit 25 wirklich fertig ausgebildet sind. Das heißt, es gibt da dazwischen eine gewisse Zeit, wo man es noch schaffen kann, wenn man mit diesen Männern arbeitet, eine Verhaltensänderung hinzukriegen. Es hat Forscher gegeben, die extra einen Begriff dafür erfunden haben, das sogenannte Young Male Syndrome.
Mhm.
Und das beschreibt, warum das junge Männer so häufig in Schwierigkeiten geraten, und zwar in jeglicher Hinsicht. Also
mhm.
es gibt so Statistiken, dass junge Männer viel mehr als alle anderen Altersgruppen aus Wut in eine Wand schlagen, dass sie unvorsichtig die Straße überqueren, Also da gibt es ganz viele Gründe, warum man genau auf diese jungen Männer setzt in diesem Zentrum. Genau. Es ist viel Geld. Ich glaube, das beste Argument, das ich immer wieder gehört habe von den Verantwortlichen, ist, irgendwann werden diese jungen Männer entlassen und irgendwann werden sie vielleicht dein oder mein Nachbar sein. Mhm. Und dann werden wir beide froh sein, dass sie so therapiert worden sind, dass sie nicht mehr straffällig sind.
Ja, Florin, mit was für einem Gefühl bist du denn aus diesem Maßnahmenzentrum rausgegangen? Gab es irgendwas, was dir Hoffnung gemacht hat?
Das ist eine gute Frage. Rein statistisch gesehen, wir haben 3 Männer begleitet. Mhm. Einer von denen wird es nicht schaffen. Mhm. Und es ist nicht nur statistisch so, sondern auch mein Gefühl ist sehr stark so. Und ich könnte dir auch ungefähr sagen, wer das ist. Hoffnung machen mir die anderen beiden, wo ich tatsächlich das Gefühl gehabt habe, da ist wahnsinnig viel passiert. Und da hat eine Entwicklung stattgefunden, die wirklich bemerkenswert ist.
Ja, und wo man dann tatsächlich auch die Hoffnung haben kann, dass die wieder zurück in die Gesellschaft finden und sich da gut zurechtfinden werden.
Genau. Ein schönes Beispiel ist vielleicht am Schluss noch zu Ali. Ali wollte immer Rapper werden in seinem Leben. Und ja, und er wusste, irgendwann habe ich dann eine Abzweigung oder vielleicht auch mehrere Abzweigungen falsch genommen. Aber diesen Traum hat er immer noch und er möchte eigentlich, wenn er irgendwann da draußen ist, irgendwann versuchen, Fuß zu fassen in der Musikbranche. Großer Traum, aber wer weiß, vielleicht ist er einer, der es schafft.
Ja, das wollen wir ihm auf jeden Fall wünschen. Florin, vielen, vielen Dank für deinen
Besuch. Sehr gern.
Das war unser Akzent mit NZZ-Folio-Redaktor Florin Klalüner. Ich bin Jenny Rieger, schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald.